Für die Predigt lese ich zwei Stücke aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Und zwar Kapitel 2, 1 bis 10 und Kapitel 4, 17 bis 24. Wer Bibel dabei hat, kann es dann mitlesen. Epheser 2, 1 bis 10. Paulus schreibt dort an die Gemeinde: Auch ihr wart tot. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft, und wir waren Kinder des Zorns, von Natur aus, wie auch alle anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeige, durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Denn ihr seid aus Gnade gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor schon bereitet hat, dass wir darin leben sollen. Und in Kapitel 4, 17 bis 24: So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert. Sie sind entfremdet dem Leben aus Gott. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verstockung ihrer Herzen. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist oder gottgemäß geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ihr habt gemerkt, diese Texte, Kapitel 2, Kapitel 4, stehen ja gar nicht direkt hintereinander, aber ich habe sie doch mal so hintereinander geordnet für die Predigt. Auf die Idee ist auch noch keiner gekommen. In keiner Perikopenordnung gibt es das. Das habe ich mir überlegt. Und zwar aus folgendem Grund. Der Leitgedanke, den der Apostel Paulus immer hat in seinen Briefen, in allen Briefen, schimmert das durch. Der wird dadurch sehr deutlich hervorgebracht, indem man das so unmittelbar nebeneinander stellt. Paulus stellt nämlich immer zuerst dar, was einst gewesen ist. Wie ist das Leben ohne Gott? Was macht dieses Leben aus? Was ist der Mensch ohne Gott von Natur aus? Und dann zeigt er, was Gott getan hat, was jetzt für uns gilt durch Christus. Und dann leitet er daraus die Konsequenzen ab, die das hat für unser Leben. Und damit ist auch schon der Aufbau der Predigt beschrieben. Es hat drei Teile, wie unser Leben einst gewesen ist. Und da zitiere ich nochmal diesen steilen Satz. Ich habe gerade beim Lesen schon gesehen, einige guckten direkt auf. Paulus schreibt: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Diese Aussage wäre eine eigene Predigt wert. Ich will aber nur ein paar Dinge dazu sagen. Dieses Wörtchen auch. Paulus schreibt: Auch ihr wart tot. Das stellt eine Verbindung her, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen verbindet dieses Wörtchen die Gemeinde mit den Aposteln. Paulus sagt, auch ihr. Das heißt aber auch die Apostel. Wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Wir lebten einst alle, so schreibt er ja, wir haben unser Leben alle geführt in Nichtigkeit. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Apostel irgendwie auf einen Sockel zu heben. Ich glaube, dass es Paulus sehr stören würde, dass da in Rom und so große Statuen sind, Apostel Paulus oder Petrus, nicht? Die waren nicht herausgehoben, sondern auf einer Ebene, durch Christus begnadigte Sünder, weiter nichts. Das ist ein wichtiger Leitgedanke auch bis heute für die Leiter von Gemeinden, Pastoren, ob evangelisch oder katholisch. Es gibt keinen Menschen in der Gemeinde, auch wenn er vielleicht ein bestimmtes Amt innehat, der da irgendwie erhöht stünde. Zum anderen macht dieses Wörtchen auch eine Verbindung zur ungläubigen Umwelt. Paulus sagt ihnen auch, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Und zwar auch im Sinne von so wie die anderen noch, nicht? Die Welt, die euch umgibt. Und das ist insofern wichtig, als dass gleich klar wird, es geht dem Apostel nicht darum, der Gemeinde irgendwie einen Status zu verleihen, dass sie sagt, wir sind ja herausgehoben, nicht? Von den anderen. Wie Jesus in diesem Gleichnis von dem Zöllner und Sünder, die in den Tempel beten gehen, ja deutlich macht, nicht? Der Pharisäer sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und der Pharisäer schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was Paulus hier macht, wenn er sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, soll deutlich machen, es gibt keinen Grund für Christen, sich zu erheben. Wir kommen alle von derselben Grundlage her. Und deswegen betont er ja auch mehrfach in dem Text, aus Gnade seid ihr selig geworden, nicht aus euch. Diese Aussage zeigt in ganz bestechender Deutlichkeit, dass jede Bekehrung, und wir sprechen ja von Bekehrung, wenn ein Mensch ohne Gott lebt, in diese Richtung sozusagen strebt mit seinem Denken und allem Plan, und Bekehrung heißt, sagt man, kehrt um in eine andere Lebensrichtung, nicht? Dass das immer ein Wunder der Gnade Gottes ist. Wenn ein Mensch zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus findet, ist das ein Wunder der Gnade Gottes. Das nehmen wir uns nicht einfach selber. Und das wird auch nicht dadurch erzeugt, dass wir zum Beispiel, wenn wir das Evangelium bezeugen, auf Leute einreden. So wie die Auferweckung eines Toten, ich nehme mal jetzt ein medizinisches Beispiel. Also da ist jemand an einem Herzinfarkt eigentlich schon tot. Jetzt kommt aber der Notarzt noch gerade rechtzeitig, ihn nochmal zurück ins Leben zu holen, nicht? Dieser Tote hat keine Kräfte, das aus sich irgendwie zu bewerkstelligen. Es muss von außen kommen, nicht? Es kann nur von außen kommen für einen Toten. Und so sagt der Apostel Paulus, wenn ihr zum Glauben, zum lebendigen Glauben gekommen seid an Christus, dann ist das wie der Übergang vom Tod ins Leben. Und damit macht Paulus natürlich auch eine große Brücke in die Bibel hinein, in das Alte Testament, denn in der Sündenfallgeschichte wird ja deutlich, dass im Aufbegehren des Menschen gegen Gott dann im Ergebnis die Trennung von Gott steht und wie Gott gesagt hat, ihr werdet sterben müssen, nicht? Kommt die Sterblichkeit und der Tod hinein in die Welt. Und das Interessante im Neuen Testament ist, dass sowohl Jesus als auch die Apostel sagen, wenn ihr keine Verbindung habt zu Gott, dann seid ihr geistlich tot. Da ist kein geistliches Leben abgeschnitten von unserer Herkunft, vom wahren Leben. Das zeigt die unbedingte Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt. Wir sehen und hören und nehmen nichts wahr von der Wirklichkeit Gottes von Natur aus. Und im Endergebnis steht dann auch der körperliche Tod. Jetzt möchte ich noch etwas sagen zu diesem, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Wenn jemand spät zum Glauben kommt, und wir haben ja in unserer Mitte in der Gemeinde Leute, die erst so mit Anfang 20 zum Glauben gekommen sind oder vielleicht erst mit Mitte 40, dann haben sie einen deutlichen Eindruck von dem Vorher und dem Nachher. Ne? Was macht das aus? Und es wäre lohnenswert in der Gemeinde, sich darüber auszutauschen mal. Das ist wichtig, dass ihr das bezeugt. Wie ist das Leben vorher gewesen, ohne Verbindung zu dem lebendigen Gott? Und vielleicht kann mancher von euch das nachvollziehen und bestätigen, dass Paulus sagt, das war ja Leben wie lebendig tot, nicht? Ohne Hoffnung in der Welt, schreibt er an einer Stelle zum Beispiel. Also wer spät zum Glauben kam, der kann diesen Unterschied nachempfinden. Wer schon früh die Gnade Gottes bekommen hat, vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, ich hatte eine gläubige Mutter und von klein auf irgendwie mit diesem Glauben unterwegs war, der muss das mitunter erst entdecken, dass wir von Natur aus eigentlich tot sind und dass der Glaube, wenn er in uns ist, ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Ich musste das erst entdecken. Und zwar musste ich das entdecken im Teenageralter. Als Kind macht man sich ja nicht viele Gedanken über sich. Aber dann, je älter man wird, dann trifft man Entscheidungen, man denkt über sich nach. Und dann merkt man auf einmal, in meinem Herzen geht ein starker Zug immer eigentlich in genau die andere Richtung, als die Richtung, in die eigentlich die richtig wäre. Nicht? Das merkt man auf einmal. Und das ist auch der Grund, warum nach der Konfirmation dann viele wegbleiben. Sie spüren, in meinem Herzen driftet alles in eine ganz andere Richtung. Und da saß ich irgendwann mal im Schulbus und dachte, warum glaube ich eigentlich? Das ist eigentlich merkwürdig, dürfte ich eigentlich gar nicht. Denn wann immer ich Gespräche geführt habe mit meinen Schulkameraden, das waren ja auch alles intelligente Leute, dann habe ich mal das Gefühl gehabt, ich bin auf einem anderen Stern und ich kann da nicht durchdringen. Und das weiß ich noch wie heute, dass irgendwie auf einmal so ein Moment war, wo ich dachte, die Tatsache, dass ich glaube, die kann man nicht einfach natürlich erklären und sagen, ja, weil ich eine fromme Mutter habe. Denn es gibt Menschen auch, die haben gläubige Eltern und für die ist das trotzdem ein Buch mit 7 Siegeln und wollen damit nichts zu tun haben. Es gibt keinen Automatismus. Das heißt, mir wurde deutlich, dieser Glaube ist etwas sehr Besonderes und ich kann mir darauf nichts einbilden, außer dass ich dankbar bin, dass ich ihn habe. Und mir wurde dann auch das immer deutlicher bis heute, mir erscheint ein Leben ohne den Glauben, wenn ich mir das versuche vorzustellen, vollständig absurd. Was heißt das? Was leitet Paulus noch daraus ab? Er sagt, ihr seid gewandelt, also ihr hattet einen Lebenswandel nach Art dieser Welt. So wie die Gesellschaft ist, so wart ihr auch, nicht? Seid ihr mitgeschwommen, ganz klar. Die Welt prägt uns. Und in zwei Richtungen werden wir eigentlich von Natur aus in unserem Leben sehr gottlos geprägt. Das eine ist die Umwelt, die sowieso von Gott nichts wissen will, das alles für lächerlich hält, zerredet, ihre eigene Weisheit hat. Paulus nennt noch den Mächtigen, der in der Luft herrscht. Hier ist einfach ein ganz klares Weltbild im Neuen Testament. Diese Welt ist in Finsternis. Es sind gottlose Mächte, die wir nicht sehen, zwischen Himmel und Erde, unter denen das alles hier stattfindet. Im Epheserbrief ganz am Ende sagt Paulus das auch, nicht? Im Kapitel 6. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten in der himmlischen, in der geistlichen Welt. Und aber, er sagte dann, wir führten alle unser Leben auch einst in den Begierden unseres Fleisches. Fleisch ist ja so ein Begriff, den Paulus hier verwendet, um diese gottlose Natur zu beschreiben. Interessant ist aber, dass Paulus sagt, wir alle, denn die Apostel waren ja in der Mehrheit Juden und Paulus vor allem war ein sehr frommer Jude, ein Pharisäer. Und da kann man sich ja schon fragen, wieso sagt er eigentlich, wir lebten ja alle in den Begierden unseres Fleisches. Also an anderer Stelle sagt Paulus, er ist nach dem Gesetz, nach den Geboten äußerlich betrachtet untadelig gewesen. Und hier sagt er, wir alle lebten aber in unseren Begierden, in den natürlichen. Wie ist das zu verstehen? Wenn er doch sagt, äußerlich waren wir untadelig. Wir merken daran, dass Paulus, nachdem er Christ geworden war, ein viel feineres Gespür dafür hatte, was Gottlosigkeit ist. Die gibt es nämlich in dem Herzen der Menschen auch in einem gläubigen, frommen Gewand. Da ist der Pharisäer immer damit beschäftigt, Gott Genüge zu tun und dreht dabei die ganze Zeit in seinem Herzen, in seinen Gedanken, aber letztlich nur um sich selbst. Versteht ihr, man ist nicht ausgerichtet wirklich auf Gott, sondern man bleibt gefangen in sich selbst. Das hatte Paulus gar nicht gewusst, bevor er Christ wurde, dass es so schlimm mit ihm steht. Das hatte er erst gemerkt, als er auf dem Weg nach Damaskus plötzlich dann diese Vision, diese Christusbegegnung hat. Und es ist ja sehr interessant, dass er dann blind wird, erstmal für ein paar Tage. Er ist blind, dann wird er getauft und dann nimmt Gott diese Blindheit wieder von ihm. Als wollte Gott ihm ein deutliches Zeichen geben, nicht? Dein Leben ist Blindheit gewesen und du sollst sehend werden. Und was konnte dann Paulus sehen? Er konnte dann sehen, dass er eigentlich überhaupt keinen Vorzug hatte vor irgendeinem anderen Menschen. Und das sagt er dann hier. Wir kommen alle von derselben Grundlage, dass wir erlöst werden müssen durch Gottes Gnade. Und die beschreibt er dann, was Gott durch Jesus an uns getan hat. Er sagt, uns, die wir tot waren in Sünden, hat Gott mit Christus lebendig gemacht. Und zwar aus Gnade. Lebendig gemacht. Dazu will ich auch etwas sagen. Lebendig gemacht. Darum geht's. Es ist der eigentliche Kern unseres Glaubens, dass wir lebendig gemacht werden, dass Gott uns geistliches Leben schenkt, was wir von Natur aus nicht haben. Und es gibt keine Möglichkeit, diese Lebendigkeit, dieses neue Leben, Menschen durch Erziehung zu vermitteln. Das ist ein wichtiger, wesentlicher Gedanke für alle Eltern, die jetzt hier sind, Großeltern. Die Vorstellung, man könnte die Kinder durch Erziehung zu Christen machen, ist nicht neutestamentlich, kommt aus dem Humanismus, ist Nonsens, geht nicht. Man kann aus ihnen Menschen machen, die äußerlich irgendwie ein christliches Leben führen, anständige Bürger werden, sozial verträgliche Menschen. Das ja, aber Lebendigkeit aus Gott ist etwas anderes. Und seht ihr, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nämlich doch oft fälschlich versucht wird, mit Überredung und Erziehung etwas hineinzulegen in Menschen, was eigentlich nur Gottes Geist in den Menschen hineinlegen kann. Deswegen hätte die Gemeinde viel mehr damit zu tun, zu beten. Denn wenn ich eine Stunde auf mein Kind einrede, dann wird das Ergebnis jedem vernünftig denkenden Menschen von alleine klar sein. Wenn ich eine Stunde aber für mein Kind vor Gott auf den Knien bin und ihn bitte, durch seinen Geist dieses Kind zu erleuchten, dann kann es Bekehrung geben. Und die ist immer ein Geheimnis. Wenn ein Mensch nämlich sich wirklich zu Gott hinwendet, es ist ein Geheimnis, was für mich auch nicht zu erklären ist. Es ist ganz Werk der Gnade und trotzdem ist der Mensch so ganz beteiligt, nicht? Gott vergewaltigt ja niemanden. Also der Mensch stimmt ja dann auch zu und sagt, ja, ich möchte zu Christus gehören. Das ist ein großes Geheimnis, was wir gar nicht ausloten können. Es geht nur durch Gebet. Wo etwas lebendig ist, da zeigt sich das. Also wenn ein Kind geboren wird, wir haben es ja miterleben dürfen, wir sind Großeltern seit einem Jahr, Halleluja, dann merkt man sofort, dass ein Kind da ist. Das kann nicht verborgen bleiben. Das fängt nämlich an zu schreien, das ist weniger schön, es trinkt. Es beginnt zu sehen, es beginnt zu greifen, zu krabbeln, irgendwann zu reden. Also Hadassah sagt immer noch nicht, Opa, ich mache mir langsam Sorgen, aber ich bleibe da dran. Also wo Lebendigkeit ist, zeigt sich das. Und Paulus sagt, ihr seid mit Christus lebendig gemacht. Und wisst ihr, was das der große Schaden einer Volkskirche ist? Dass man sich in einer Kirche mit ihren Traditionen und so ständig darüber hinwegtäuschen kann, wenn kein geistliches Leben da ist. Da macht man einfach die Gottesdienste, schlägt das auf, Agenda, bam, 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 und dann wird hin und her gesungen, Kyrie, Eleison, wird vorgelesen aus der Bibel und das wird alles gemacht. Kann man sich wunderbar darüber hinwegtäuschen, dass vielleicht überhaupt gar kein geistliches Leben da ist. Und wenn aber das in der Predigt angesprochen wird, wisst ihr, dann sind die Gemeindeglieder ganz schnell empört. Das soll ja nicht in Frage gestellt werden. Es ist aber die Aufgabe eines Verkündigers, die Gemeinde zu fragen, ist geistliches Leben da? Wo zeigt sich denn, dass du neues Leben aus Gott empfangen hast? Und deswegen bin ich nie bereit gewesen zu sagen, naja, wenn Leute eben nicht beten, dann ist das eben einfach nicht deren Sache. Nee. Wenn ein Kind stumm bleibt über Jahre, ist das Zeichen einer ernsthaften Erkrankung. Und wenn ein Kind nicht beginnt zu laufen, ist das Zeichen einer ernsthaften Erkrankung. Und wenn ein Kind geboren wird und nicht schreit, dann muss man Panik haben, weil man dann befürchten muss, dass dieses Kind gar kein Leben hat. Eine Totgeburt. Ich bin nicht dazu bereit, dass wir uns darüber hinwegtäuschen und ruhig stellen, indem wir einfach ein kirchliches Leben etablieren und das alles miteinander vollziehen und die Frage nicht mehr stellen, ist eigentlich geistliches Leben da? Ein Kind hat Hunger, weil es wachsen will. Und der Apostel im Hebräerbrief sagt, ihr seid alle wie die Säuglinge. Ihr solltet längst mal Brot essen können, man muss euch immer noch Milch geben. Oder ich sage mal neudeutsch, man muss euch immer noch pampern. Das geht nicht, es muss eine Entwicklung da sein. Ein Christ, der nicht ein ernsthaftes Verlangen hat, das Wort Gottes zu kennen, da stimmt etwas nicht, da ist kein geistliches Leben. Es ist das Wort, was Gott zu uns redet. Da wird keine Beziehung gesucht zu dem lebendigen Gott. Wo kein Gebet ist, keine Auseinandersetzung mit den Dingen Gottes, wo man kein Verlangen hat, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes hineinzukommen, da ist etwas nicht in Ordnung. Wisst ihr, und das, man kann das über Jahre hinweg sich täuschen und sagen, ja, aber ich bin ja, gehöre ja zur Kirche, ich gehe in den Gottesdienst. Wisst ihr, irgendwann ist der Punkt, da wird das nicht mehr verborgen sein können, dass du vielleicht gar keine Lebendigkeit aus Gott hast. Und allerspätestens, wenn du den letzten Weg antrittst. Der Apostel Paulus sagt, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott schon bereitet hat. Wenn wir uns in der Gemeinde engagieren, ist das Ausdruck schlicht und ergreifend einer Lebendigkeit, die Gott geschenkt hat. Er hat jedem Gaben gegeben, wir setzen sie ein. Wir machen das nicht, um uns irgendetwas zu verdienen, wie ein Kind auch nicht beginnt, laufen zu üben, um sich etwas zu verdienen, sondern weil es das möchte, weil Gott das da hineingelegt hat. Und Paulus sagt, und wenn wir etwas tun, wenn wir gute Werke tun, dann ist es auch nur Ergebnis der Gnade. Gott hat sie uns schon vorbereitet. Das bedeutet jetzt, und damit bin ich am letzten Punkt, Paulus leitet daraus ab, ihr dürft jetzt nicht mehr leben wie die Heiden. Das sagt er in Kapitel 4 dann, nicht? Das ist auch alles logisch. Wenn unser Leben einst Nichtigkeit war, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ohne Verbindung zu dem lebendigen Gott, dann kann es nicht sein, dass wenn eine solche Veränderung hineinkommt ins Leben und Lebendigkeit, dass wir dann genauso leben wie alle Nachbarn, die Gott nicht kennen. Oder? Das ist doch logisch. Und es ist der nächste Schaden einer Volkskirche, dass sie so etabliert in der Gesellschaft ist durch diese Säuglingstaufe, nicht? Alle sind getauft. Und dann schwimmt man mit dem gesellschaftlichen Mainstream und dann hat diese Kirche nicht mehr die Kraft zu sagen, hier sind Sachen nicht in Ordnung, das geht nicht. Das ist nicht christlich. Ein solcher Lebensstil ist nicht christlich, den tolerieren wir auch nicht. Gibt's nicht mehr. Alles wird einfach christlich genannt und mit irgendeiner Soße übergossen. Das ist ein schwerer Krebsschaden. Es ist ein Elend, wenn Christen, obwohl sie ein neues Leben aus Gott bekommen haben, weiterhin so leben wie eine Umwelt, die Gott nicht kennt. Es geht hier aber jetzt auch nicht darum, dass Paulus uns einen Katalog vorlegt und sagt, das müsst ihr alles abarbeiten. Und dann fangen wir wieder an, mit menschlichen Mitteln zu sagen, ein Christ macht das, 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 das und das und das und macht er nicht. Das ist Zeichen von Tod. Gibt auch so ganz fromme Kreise, die ganz christlich leben wollen und die kommen immer mit den Katalogen. Nicht? Ein Christ macht das nicht, ein Christ raucht nicht und das nicht und das und dann ist das einkatalogisiert. So geht's nicht. Jesus wird von den ganz frommen Leuten ja beschuldigt, nicht, dass er mit den Sündern und Zöllnern isst. Ja, das tat man nicht. Wird man ja selber unrein, wenn man mit so unreinen Leuten sich an einen Tisch setzt. Es gibt keinen Katalog von Dingen, wo man sagt, das macht ein Christ und das macht ein Christ nicht. Es gibt geistliches Leben aus Gott, das lebendig ist und sich zeigt und das einen Unterschied machen wird zur ungläubigen Umwelt. Wie das konkret im Einzelnen ist, das wird Gott zeigen und führen. Und sicher gibt es auch ein paar Maßstäbe, die sind im Neuen Testament gezeigt. Und danach sollen wir uns orientieren. Paulus sagt, die Umwelt ist abgestumpft. Sie haben sich allen Ausschweifungen ergeben, indem sie alles, was Gott an guten Gaben gegeben hat, missbrauchen für ihren Egoismus und verschwenden. Das ist ein von Gott entfremdeter Mensch. Und das ist eine sehr schöne Formulierung, wenn Paulus sagt, sie waren entfremdet dem Leben aus Gott. Nicht wie ein ganz fremdes Milieu. Und daraus resultiert dann auch so viel Schaden. Nichtigkeit bedeutet, dass diese Haltung und Gesinnung nichts wert ist. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts. Und wenn ihr mal hineinschaut in die Welt, wie die Menschen leben und wie sie sich selber ständig rechtfertigen, man braucht nur diese Frage stellen, wohin soll das denn eigentlich führen in deinem Leben? Und dann merkt man, dass dieser Gedankengang abgebrochen wird. Es führt zu nichts. An Gottes Geboten, Ordnungen vorbeizuleben, führt zu nichts. Wir werden am Ende dastehen und nichts haben. Und der Mensch denkt immer, ja, aber ich muss mich entfalten, ich muss mich verwirklichen, da gehe ich diesen Weg. Am Ende haben wir nichts. Paulus spricht hier vom Betrug der Sünde und dass der Mensch sich selber zugrunde richtet. Und das sehe ich überall. Ein zugrunde gerichteter Mensch begegnet uns überall. Emotional am Ende. Diese Gesellschaft sagt uns, wir leben in der großen Freiheit. Wir haben Freiheit, freiheitliche Gesellschaft. Jeder kann machen, was er will. Es begegnen einem nur Menschen noch weitgehend, die emotional am Ende sind. Ich will das aber jetzt nicht richtend oder in dieser Hinsicht wertend sagen, sondern als eine Beschreibung. Gott streckt seine Hände aus. Er ruft jeden zu sich. Und Paulus sagt, für euch, wenn ihr gläubig seid, wenn ihr zu Christus gehört, ist doch jetzt klar, erneuert euch selber in eurem Inneren. Im Römerbrief sagt er, erneuert euch durch eine Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, innen fängt es an, nicht mit äußeren Geboten, sondern von innen. Und möchte abschließen die Predigt mit einem Bild. Es gibt ja Süßwasserfische und es gibt Salzwasserfische. Und wenn man einen Süßwasserfisch zum Beispiel jetzt ins Salzwasser hineintut, dann wird er sterben. Der kann da gar nicht gedeihen. Und so möchte ich, was Paulus hier sagt, nochmal mit diesem Bild abschließen, zusammenfassen. Wenn wir geistliches Leben aus Gott bekommen haben, passen wir nicht mehr in das Milieu der Welt, wie sie tickt. Und wenn wir aber uns dafür entscheiden, trotzdem permanent in diesem Milieu uns zu bewegen, dann wird entweder das geistliche Leben irgendwann sterben, oder aber wir werden irgendwann inne werden, dass das einfach nicht geht und dann wird dieses geistliche Leben, was Gott uns geschenkt hat, dazu führen, dass wir sagen, in diesem Milieu kann ich nicht bleiben. Da will ich raus, das ist die natürliche Reaktion. Und das wäre die Aufgabe der Gemeinde, dass wir im Glauben uns gegenseitig ermutigen, erbauen. Nicht mit Geboten und Gesetzen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und so weiter, sondern wo das geistliche Leben gestärkt wird und die Verbindung zu Christus. Da werden die Menschen das selber merken und gewahr werden und werden dem schädlichen Milieu entfliehen und werden in das Milieu hineingehen der Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das schenke Gott uns und das bewahre er uns in unserer Gemeinde alle Tage unseres Lebens bis ans Ende. Amen.